Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Los. Ein Tag, an dem einiges passiert ist in Wimbledon. Herzlich willkommen zum vierten Daily von Chip and Charge zu Tag 5 in Wimbledon. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist wieder nicht dabei, der ist morgen wieder mit dabei. Und deswegen habe ich mir wie gestern Lukas Zara eingeladen. Hallo Lukas.
Hallo Andreas.
Ich habe dich gestern und ich habe dich heute bei der Ankündigung Stargast genannt. Deswegen heute wieder Stargast.
Ja, danke. Das ist zu viel der Ehre, glaube ich.
Heute dein Tag hier, das war ein Spektakel heute zum Teil, oder?
Ja, mein Tag war ein Spektakel, ja. Ich habe angefangen mit Osaka Pavlyuchenkova. Ja. Ich war am Trainingscourt zum ersten Mal auf Orangi. Ja. Habe Sebastian Ofner zugeschaut und ich war sehr viel am Center Court. Man könnte fast sagen, der Center Court ist mein zweites Wohnzimmer.
Wie Boris Becker damals. Ja, Boris Becker hat es dir überlassen, das Wohnzimmer.
Ja, ich bin ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht. Du musst mich einbremsen.
Wir haben heute einige wirklich tolle Matches erlebt. Also ich fand, der Tag war, im Vorhinein habe ich gedacht, der verspricht nicht ganz so viel, aber wir haben am Ende wirklich einige spektakuläre Matches gesehen und darüber müssen wir sprechen. Als erstes müssen wir allerdings darüber sprechen, dass Laura Siegemund heute mal wieder ein richtiges Husarenstück hingelegt hat. Sie hat das Achtelfinale erreicht nach einer absolut überzeugenden Leistung. 6-3 gegen Madison Keys. Madison Keys, Philipp, ich werde morgen mit ihm nochmal drüber sprechen, hatte sie als Favoritin, hatte sie als Turniersiegerin gehabt. Natürlich hatte er sie als Turniersiegerin. Aber sie war heute chancenlos gegen Laura Siegemund.
Ja. Ich hab nur den Matchball gesehen. Ja. Es war eine schöne Erleichterung zu sehen, gell, bei ihr. Und diese Freude war schon sehr herzig. Keys natürlich, die hat man jetzt am Zettel haben müssen, weil war sie von der Setzung her jetzt sogar die beste?
In der oberen Hälfte auf jeden Fall, ja. Ja. Na, neben Sabalenka halt.
Ne? Ah, ja, na, ja, genau. Natürlich, die gerade noch am Center Court spielt gegen Alma Raducanu, wenn wir da aufnehmen. Also, ja klar, hat sie auch gut präsentiert die vergangenen Wochen. Ja.
Sabalenka hat jetzt zwei Niederlagen in dieser Rasensaison gehabt, die ihr ziemlich sicher zu schaffen machen. Einmal gegen Tatjana Maria und jetzt gegen Laura Siegemund. Laura Siegemund hat es meiner Meinung nach hervorragend heute verstanden, die Power aus Keys Spiel rauszunehmen. Sie hat sie immer wieder vor Aufgaben gestellt, auf die Keys nicht eingestellt war. Verschiedene Spinhöhen, verschiedene Punkte beim Aufschlag. Sie ist beim Return sehr aggressiv gewesen. Sie ist häufig ans Netz gegangen. Und der größte Faktor heute war der zweite Aufschlag von Madison Keys. Eine Statistik, die ich, und ich gucke Tennis jetzt schon sehr, sehr lange, noch nie gesehen habe. Madison Keys hat einen von 19 Punkten nach dem zweiten Aufschlag gemacht. Und der kam spät im zweiten Satz. Sie hatte zwischendurch 0 von 19. Und das ist einfach eine Statistik. Sie war nie die allerbeste, was den zweiten Aufschlag anging. Aber 0 von 19 zwischendurch und 1 von 19 am Ende ist eine katastrophale Statistik. Und wenn du dann nicht eine Quote von mindestens 80% hast, dann verlierst du solche Spiele. Und sie hat es heute verloren und sie hat es verdient verloren, Laura Siegemund. Ich glaube, sie überrascht sich manchmal auch noch selber, weil sie erzählt seit 2 Jahren, dass sie eigentlich den Fokus aufs Doppel legen möchte. Und dann haut sie immer noch solche Grand Slams raus.
Herrlich. Mit 37 Jahren. Ja. Eine schöne Geschichte. Ja, aus deutscher Sicht doch herrlich. Das zu begleiten, ja.
Ja, es ist eine große Geschichte und Laura Siegemund steht jetzt im Achtelfinale und da muss nicht Schluss sein.
Genau.
Sie trifft auf Solana Sierra. Das Match habe ich heute kommentiert gegen Christina Buxer. Beide wussten natürlich, was das hier für eine riesige Chance ist, in die zweite Woche zu ziehen. Beide waren noch nie in der zweiten Woche. Christina Buxer war mal in der dritten Runde bei den Australian Open 2023. Da hatte sie in der ersten Runde Eva Lys geschlagen. Sie hatte öfter mal die zweite Runde erreicht. Und Solana Sierra hat hier ihr drittes Grand Slam überhaupt bestritten im Hauptfeld. Zweimal erste Runde. Und hatte die Geschichte erzählt, dass sie nach der Quali schon ausziehen wollte. Dann als Lucky Loserin reingekommen ist, die Wohnung wechseln musste. Nach der zweiten Runde, nach dem zweiten Sieg gegen Katie Boulter wieder die Wohnung wechseln musste. Und jetzt hat sie hoffentlich noch ein paar Tage drangehängt an diese Wohnung. Weil sie kann sich's jetzt leisten mit ihren 250.000 Pfund, die sie dort als Preisgeld bekommen hat. Solana Sierra hat das Match bestimmt gegen Christina Buxer. Sie hat eine Art, die sehr aggressiv ist, also sie spielt sehr aggressiv, sie spielt über beide Ecken sehr aggressiv und sie verlässt die Grundlinie nicht und sie geht es eher ein, Unforced Errors zu spielen, als dass sie in irgendeiner Weise zurückweicht. Und das hat ihr zwischendurch, hat ihr das zu schaffen gemacht, aber es hat sich im dritten Satz gefangen. Und eine Situation muss ich noch ansprechen, im zweiten Satz, da hatte Buxer das Break geschafft und zum 4-1 erhöht und da wollte Solana Sierra ihren Schläger wegschmeißen und hat den so mit der Hand auf die Seite draufgehauen und hat sich dabei verletzt, musste dann ein Medical Timeout nehmen, hatte ihren Finger nicht mehr gefühlt, ihren Mittelfinger, ihren rechten von der Schlaghand. Und da habe ich schon gedacht, wenn sie jetzt aufgeben muss, das wäre das Allerbitterste. Mhm. Und sie musste nicht aufgeben. Irgendwann haben die Schmerztabletten auch gewirkt, weil sie hat dann noch Schmerztablette bekommen. Sie haben so einen kleinen Verband um den Mittelfinger gehabt. Sie lief ein bisschen als wandelnde Provokation rum. Aber das war eine Geschichte, da war es zwischendurch spitz auf Knopf, dass sie vielleicht nicht weiterspielen kann. Und sie hat sich aber dann wieder gefangen und im dritten Satz hat sie überzeugend gespielt und das Match verdient gewonnen. Sie steht jetzt unter den Top 60 der Weltrangliste. Das Leben hat sich komplett für sie jetzt schon geändert. Weil das ist ja meistens so, solche Turniere sind manchmal lebensverändernd für Spielerinnen. Ne?
Ja.
Also du hast andere Möglichkeiten jetzt, du kannst vielleicht ein Physio mal mitnehmen, du kannst den Trainer häufiger mitnehmen und so. Was solche zweite Wochen mit Spielerinnen und Spielern anstellen können, ist der Wahnsinn.
Ja klar, du hast jetzt einmal das Jahr ausfinanziert, du bist ja auch startberechtigt schon, wenn es jetzt eben, du hast ja gesagt, um die 60 herum, genau. US Open wird sie drin sein.
Sie wird das nächste Jahr wird sie genau, in den Grand Slam fallen.
Das ist ein Effekt, den hat das Ganze und wird ihr neue Türen öffnen und dann ist natürlich immer der nächste Schritt, was wird daraus gemacht. Aber sie wird jetzt einmal sich auf die nächste Runde fokussieren und danach schauen und das danach sicher einordnen können und dann ihre weitere Saison zumindest planen.
Also, Solana Sierra gegen Laura Siegemund, das ist ein Match der Chancen. Beide werden natürlich hingehen und sagen, hier ist eine goldene Chance da, dass ich das Viertelfinale erreiche. Und das ist wirklich eine Geschichte, da werden wir drauf achten müssen im Achtelfinale. Elise Mertens hat zum 15. Mal das Achtelfinale eines Grand Slams erreicht. Und Elise Mertens wird vielleicht manchmal übersehen, aber sie hat eine unfassbar konstante Grand-Slam-Karriere hingelegt. Mhm. So viele dritte Runden, so viele Achtelfinals. Heute hat sie gegen Elina Svitolina ein wirklich starkes Matchup geliefert. 6-1, 7-6 gewonnen. Auch als Svitolina im zweiten Satz gedrückt hat, hat sie nicht nachgegeben und hat sie sehr, sehr stabil gespielt und steht jetzt hier im Achtelfinale. Sie wartet gerade auf ihre Gegnerin und da wird zwischen Arina Sabalenka und Emma Raducanu ermittelt. Da hat Sabalenka den ersten Satz mit 7-6 gewonnen. Erzähl mal gerade ein bisschen, wie der erste Satz lief.
Ja, man kann gar nicht anders, als da dann irgendwann mitgehen. Also ja. Das ist so ansteckend. Ja. Dach zu, das habe ich jetzt zum ersten Mal erlebt. Mhm. Das ist nochmal eine andere Atmosphäre. Beim Alcaraz-Match, da war der Wind zu spüren. Das Dach ist zu, da spürst du es dann nicht mehr. Mir ist auch es wärmer vorgekommen, vielleicht weil eben das Dach zu war. Vielleicht ist das unten am Spielfeld nicht so stark zu spüren, aber es macht es vielleicht ein bisschen wärmer, vielleicht ein bisschen feuchter wieder auch durch die vielen Leute. Und es war, es ist mitreißend, wirklich. Richtig gutes Tennis. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das ein Stinker wird, weil irgendwie so hochgejazzt wurde natürlich auch. Aber der Hype ist real und jetzt gerade aktuell führt Raducanu mit Break im zweiten. Es gab ein Aufschlagspiel, wo Raducanu, glaube ich, 4 Breakbälle hatte und 4-mal hat Sabalenka den Aufschlag nicht retournieren können. Und dann frage ich mich, ob das gescheit ist. Sabalenka teilt uns ja immer mit, wie es ihr geht.
Ja.
Ist ja herrlich, wirklich.
Ja.
Ist ja
also, sie macht kein Geheimnis.
Genau, gefällt mir viel besser persönlich als ein Jannik Sinner, dem man 5 Stunden lang zuschauen kann und nicht in die Karten blicken kann.
Ja.
Also als Zuschauer ist das natürlich sehr interessant. Wenn du dann so eine hostile Crowd hast und denen mitteilst, dass es dir gerade schlecht geht, das könnte halt kontraproduktiv sein. Sie hat aber dann doch im Tiebreak war sie klatsch sozusagen und hat sie den geholt.
Es war ein fantastischer erster Satz. Emma Raducanu hat zwischendurch 7 Satzbälle abgewehrt beim Stand von 4-5. Dann ging es in den Tiebreak und ich habe oben auf die Pressekonferenz von Jan-Lennard Struff gewartet und da war das ganze Presseteam, die sich so darum kümmern, dass die Spieler da hinkommen und so. Es gibt ja den Spruch No cheering in the press box, also dass man nicht jubelt. Denen ist das völlig egal gewesen. Die sind da sehr mitgegangen bei diesem ersten Satz und das war ein spektakulärer erster Satz. Das war ein Spektakel und Sabalenka hat den ersten Satz mit 7-6 gewonnen. Hat sie jetzt gerade das Rebreak geholt?
Jetzt sehe ich gerade den Spielstand nicht. Aber was
4-3, jetzt hat das Rebreak geholt gerade,
Was ich noch sagen wollte, Raducanu verteidigt einfach diese harten Schläge von der Sabalenka und denkt sich, wenn ich den Ball fünfmal, also glaube ich zu wissen, dass sie das denkt, wenn ihr den Ball fünfmal ihr wieder zurückspiele, da ist die Chance relativ groß, dass Sabalenka bei den fünf Schlägen einmal einen ins Aus setzt.
Die Defensive von Raducanu ist wirklich sehr, sehr gut heute, on point. Also, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, vielleicht kriegen wir es noch unter in diesem Podcast, ansonsten werden Philipp und ich morgen auf jeden Fall noch darüber sprechen. Linda Noskova hat gegen Kamila Rachimova gewonnen. 7-6, 7-5. Das hätte sich Noskova eigentlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt, hätte sie auch einfacher haben können. Sie hat Rachimova immer wieder ins Match zurückgelassen. Die hatte auch ihre Chancen, zum Beispiel den ersten Satz zu gewinnen. Und am Ende steht aber Noskova mit einem 7-6, 7-5 weiter. Und sie trifft jetzt in einem Hardhitterinnen-Duell auf Amanda Nisimova. Die hat mit Dalma Galfi heute größte Probleme gehabt. 6-3, 5-7, 6-3. Hast du was von dem Match gesehen? Weil ich habe leider nichts davon gesehen.
Ah, nur ganz wenig. Ja. Ich war bei der Osaka und ich war beim Ofner. Aber ich habe die Scores verfolgt, habe mir gedacht, das wird in zwei durch sein und dann hat sie eine extra Runde gedreht.
Da hat sie eine extra Runde gedreht. Ich habe zu dem Zeitpunkt kommentiert, deswegen kann ich da leider auch nichts zu sagen. Aber wir können noch was sagen zu Sonny Cartel. Die hat heute ihre Chance genutzt auf dem Court 1. Sonny Cartel ist eine Spielerin, die erst so in den letzten, ich sag mal, 9 bis 12 Monaten wirklich auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Sie hat ein Power-Tennis, sie ist nicht groß, aber sie hat ein absolutes Power-Tennis. Sie spielt sehr furchtlos und sie ist jetzt hier auf der Landkarte aufgetaucht und ist im Moment die einzige Britin in der vierten Runde, als sie, weil wir noch nicht wissen, ob Emma Raducanu weiterkommt, aber sie hat gegen Diane Paris gewonnen mit 6-4 und 6-2 und hat ihre Chance absolut genutzt, steht jetzt in der zweiten Woche hier und trifft auf Anastasia Pavlyuchenkova. Und die hat heute gegen Naomi Osaka gewonnen. 3-6, 6-4, 6-4. Und an eine Szene möchte ich gerade erinnern. Im zweiten Satz stand es 4-4, Aufschlag Pavlyuchenkova. Osaka hatte 15-40 beim Return-Spiel und das konnte sie nicht nutzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen das Spiel war, was am Ende dazu geführt hat, dass dieses Match verloren ging.
Genau, genau so ist es. Das habe ich mir auch auf meine Notizen draufgeschrieben. Nick Kyrgios war in der Box, den hat man sehr oft gesehen im Feed. Okay, ja gut.
Die beiden spielen Mixed bei den News.
Genau, Open, deswegen, ja. Ganz toll. Ich finde es bemerkenswert, wie viele Probleme Osaka mit dem Ballwurf hat. Ja. Das war ja jetzt nicht nur da zu sehen, das war ja, glaube ich, Berlin hat sie gespielt, da das auch schon gesehen für eine Top-Spielerin und dann schlagt sie trotzdem 15 Asse. Also ich habe mitgezählt, ganz am Anfang, wie das losgegangen ist, drei der ersten vier Male, wo sie den Ballwurf wieder abgebrochen hat, hat sie danach ein Ass oder einen Service-Winner serviert. Also es hat irgendwie keine Auswirkungen auf ihre Aufschlagsleistung. Aber dann eben, also einerseits hast du da diese Asse, diese grundsätzlich guten Aufschlag, aber dann beim zweiten zu zögerlich oder ja auch zu schwach und das hat Pavlyuchenkova aus meiner Sicht gut ausgenutzt.
Osaka kämpft darum, wieder in die Weltspitze zurückzukehren. Mhm. Sie hat gesagt, sie möchte das gerne, aber sie hat dann auch solche Momente des Zweifelns und wo sie dann sagt, ich möchte niemanden enttäuschen und mein Coach ist von der besten Spielerin, die es jemals gegeben hat, hierher gekommen und denkt sich wahrscheinlich, what the fuck, hat sie während der French Open gesagt. Das war heute wieder, fand ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich frag mich nur, weil sie jetzt sehr viele dieser Matches hatte, die sie knapp verloren hat, wo sie gut gespielt hat, aber die sie trotzdem nicht gewinnt. Wie lange sie sich das noch anguckt, diese knappen Matches zu verlieren und ob sie nicht irgendwann dann sagt, okay, vielleicht ist es dann das doch nicht, weil sie hat das Selbstverständnis mit 4 Grand Slams natürlich im Rücken. Ich muss da oben wieder sein. Aber es ist, dieser Schritt will im Moment nicht klappen.
Ja, sie hat uns ja ein bisschen teilhaben lassen in der Pressekonferenz nach dem Match. Hat gesagt, in Paris bin ich gesessen und war sehr emotional und jetzt ist es irgendwie so eine komplette Leere. Sie hat gesagt, das ist mir viel lieber, ich habe eine komplette Leere, als ich bin ganz grantig. Aber irgendwie mit ihrer ganzen Geschichte, die wir kennen, sie hat sich ja Auszeit genommen, auch aus Gründen der mentalen Gesundheit. Ja. Irgendwie klingt das für mich jetzt auch nicht so erhellend oder so positiv, wenn sie da sagt, ich bin einfach nur leer und fühl kaum was. Und sie sagt, ein Satz, der mir noch irgendwie hängen geblieben ist, ich habe überhaupt nichts Positives, was ich über mich selbst jetzt sagen kann, gerade nach diesem Match. aber sie hat irgendwie so angedeutet, ja, grundsätzlich spüre ich schon, ich habe schon richtig Bock auf Wettkampf, ja, auf to compete, ja, war der Wortlaut, wenn ich die Chance bekomme, aber irgendwie, ja, haben wir jetzt eh gesagt, will es irgendwie nicht so klappen. Also ihr taugt irgendwie schon diese engen Matches und so weiter, aber natürlich, wenn du so viele davon auch verlierst, dann kann sich das nicht so positiv auf die Lust auswirken. Schwierig, ja.
Ich bin gespannt auf ihre Hartplatzsaison, weil jetzt Richtung US Open, die hat sie zweimal gewonnen, da wird sie sicherlich sich noch was ausrechnen, weil sie kommt mit dem Hartplatz sehr, sehr gut klar. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie jetzt die nächsten Wochen angeht bis zu den US Open. Ja, das waren die 8 Drittrunden-Matches, die wir heute erlebt haben. Bei den Frauen, wie steht's jetzt? 4-4 und 0-40. Es könnte bald zu Ende sein, dass Sabalenka hier das Match dann doch noch in 2 Sätzen gewinnt. Wir werden gleich drüber sprechen, wenn wir über die Herren sprechen, denn die haben heute auch 8 Drittrunden-Matches erlebt und da haben wir 1-2 ganz tolle Matches erlebt und Jan-Lennard Struff war Protagonist in einem der ganz tollen Matches. Das müssen wir dann auch sagen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Das Herrenfeld ist schon etwas aufgeplatzt. Wir haben zum Beispiel 2 Spieler, die hier um das Viertelfinale kämpfen, die nicht gesetzt waren. Nicolas Jarry und Cameron Norrie. Wir haben auch Kamil Majerschak und Karan Khachanov im Achtelfinale. Es ist trotzdem so, dass sich hier Spieler durchgesetzt haben, wo wir sagen können, na, vielleicht sehen wir den dann doch im Halbfinale. Zum Beispiel Taylor Fritz und Carlos Alcaraz. Wir müssen als erstes über das Match von Carlos Alcaraz gegen Jan-Lennard Struff sprechen. Die beiden haben 4-mal vorher gegeneinander gespielt. Einmal hatte sogar Struff gewonnen, das war 2021. Da war Carlos Alcaraz nicht ganz so alt bei den French Open damals. Und seitdem hatte Alcaraz 3-mal gewonnen, aber 3-mal ganz knapp. 2022 hier in Wimbledon unter anderem in 5 Sätzen damals. Auch 2 weitere Matches sind in den dritten Satz gegangen. Eins in Madrid, meine ich, 7-6 im dritten Satz für Alcaraz. Also man wusste vorher, dass Struff ein schwieriges Matchup für Alcaraz ist. Und so war es dann auch heute. Struff hat hinterher erzählt in der Pressekonferenz, dass er im ersten Satz sich erstmal an die Dimensionen dieses Platzes gewöhnen musste. Er hat gesagt, ich durfte darauf nicht trainieren, weil auf dem Rasen wird nicht trainiert mehr. Ich habe da 2018 das letzte Mal gespielt, hier auf dem Platz, das war gegen Roger Federer damals. Es sind 7 Jahre vergangen. Er hatte nur diese beiden Nebenplätze, die er hier hatte und er hätte ganz große Probleme gehabt, die Abstände einzuschätzen etc. Und deswegen ist der erste Satz sehr an ihm vorbeigegangen. 6-1 für Alcaraz. Und da hat man schon gedacht, oh, das könnte jetzt ein bisschen fies werden für ihn. Aber ab dem zweiten Satz, fand ich, hat Jan-Lennard Struff eine herausragende Partie gespielt und meiner Meinung nach war er sehr nah dran, den 5. Satz zu erreichen. Wie waren deine Eindrücke?
Das hat Carlos Alcaraz dann danach auch gesagt. Es hat einen Volley gegeben, den Struffi eigentlich machen
Beispiel
muss.
Beispiel bei dem 4-4 im
Vierten. Der bleibt an der Netzkante hängen und da steht er, weiß nicht, 1,5 Meter hinterm Netz eigentlich. Ja. Den wird er vielleicht noch beim Einschlafen im Kopf
im Das war Kopf genau haben. Meine Frage. Ist das ein Ball, über den man nachts dann das Einschlafen
auf jeden Fall. Vor allem, wenn's der Gegner dann auch nochmal sagt, das kriegt er ja sicher mit jetzt noch, dass er das auch noch angesprochen hat. Es war schon cool. Woran liegt das eigentlich, dass der Jan-Lennard Struff da bei Carlos Alcaraz so mithalten kann? Ja, ich meine,
ich glaube, er nimmt Alcaraz die Zeit weg, weil Struff extrem hart spielt, weil er sehr, sehr schnell spielt und weil er Alcaraz, wenn er gut drauf ist, wenn er die Bälle trifft, wenn er den Platz trifft, dass er sehr viel Zeit wegnimmt, Alcaraz kreatives Spiel aufziehen zu lassen. Bei Alcaraz gegen Sinner gibt's auch lange und harte Rallyes und so weiter, aber Alcaraz kommt da viel besser mit klar, dann in den Ballwechseln dann auch Kreativität ausleben zu lassen. Und das bekommt er von Struff nicht, weil er entweder auf den Rückhand-Winner geht, weil er ans Netz vorrückt, weil er Surf und Volley spielt und somit dann auch Alcaraz die Luft nimmt, die Zeit nimmt. Und das fand ich war heute wieder eminent und das war sehr bemerkenswert, fand ich dann heute.
Was mir noch aufgefallen ist, Beobachtung zu diesem Match, vielleicht ist es nur ein kleines Sample-Size jetzt, aber ihr merkt bei Struffi, dass der eigentlich schon bereit ist zum Servieren. Alcaraz auch schon bereit steht zum Return. Und er aber nochmal bewusst wartet und er hat ein paar Mal wirklich tief durchgeatmet. Also ich weiß nicht, ob das System
Struff
hat
oder
bei
Alcaraz?
Ihm. Bei Struff.
Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob das bei ihm System hat oder ob er heute sogar irgendwie, weiß nicht, ob es da vielleicht heiß war da unten am Center Court, weiß ich nicht. Aber das ist mir irgendwie aufgefallen, dass er macht ja auch irgendwie Sinn. Er ist ja einer, der wirkt ja auf mich wie einer, der sehr auf die Routine schaut, zwischen den Ballwechseln, sich immer wieder die Faust gibt und so. Also das, ja, vielleicht.
Ich finde, er hatte früher mal Matches, die laufen oder die er laufen hat lassen, weil er zu schnell den nächsten Punkt machen wollte, weil er zu schnell wieder da war. Er ist ein schneller Spieler, er braucht nicht viel Zeit, aber diese Zeit sich zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss jetzt gerade mal für 2 Sekunden diesen Punkt verdauen und ich habe die 25 Sekunden Zeit. Also mir muss niemand was vorwerfen hier. Das ist die Geschichte, die am Ende dafür steht, dass ich glaube, dass er da auch so ein bisschen nicht gewachsen ist, aber dass er so Mittel und Wege gefunden hat, auch mal einen Schritt zurückzugehen, nicht sofort wieder drauf zu gehen, weil er hat dieses Powerspiel, er hat dieses Spiel, sofort drauf zu gehen, etc. Und da sich dann mal rauszunehmen für ein paar Sekunden, ich glaube, das ist ein gutes Mittel.
Und mir ist aufgefallen, dass er extrem viel riskiert hat am zweiten Aufschlag, teilweise auch bei Breakball, zweiten komplett voll serviert.
Ja, da geht er mit Todesverachtung rein.
Ja, genau. Ist auch nicht immer aufgegangen heute. Du brauchst einen Tag, wo alles aufgehen muss, damit du Alcaraz auf Center Court schlägst. Das war's nicht, ja.
Alcaraz hat jetzt im Achtelfinale André Rublev vor sich. Der zeigt sich hier in einer guten Form, hat gegen Adrian Mannarino heute überhaupt keine Probleme gehabt. 7-5, 6-2, 6-3. Glaubst du, dass Rublev gegen Alcaraz eine Chance hat?
Nein.
Gut. Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube auch nicht dran. Ein Match, was ich nicht gesehen habe, ist das von Cameron Norrie gegen Mattia Bellucci. Ja. Cameron Norrie und Mattia Bellucci, beide mit einer Rückhand, die ohne Spin gespielt wird. Das heißt ja, beziehungsweise ist ja erwiesen, dass Cameron Norrie unter den Top 100 den wenigsten Spin in seiner Rückhand hat, dafür aber mit den höchsten Spin auf seiner Vorhand. Mattia Bellucci macht das mit seiner Rückhand genauso. Mehr kann ich zu diesem Match nicht beitragen. 7-6, 6-4, 6-3 für Cameron Norrie, der jetzt wieder im Achtelfinale steht, was man auch nicht unbedingt erwartet hat. Trifft jetzt auf Nicolas Jarry. Der hat gegen João Fonseca ein Match gewonnen, das erst im Laufe des dritten, vierten Satzes stimmungsvoll wurde. 6-3, 6-4, 3-6, 7-6. Und jetzt bitte ich, dass mir die Zeit gegeben wird für einen kleinen Rant. Jarry gegen Fonseca ist ein Match gewesen auf Court 2. Ja. Court 2 ist einer der drei Courts, für die man Tickets vorher kaufen muss. Also Court 1, Center Court und Court 2. Es gibt dann noch die Tickets, die in der Queue verkauft werden oder nach der Queue verkauft werden. Und er ist auf jeden Fall einer dieser Courts. Und es wurden Tickets für diesen Court verkauft. Die Hälfte der Menschen, die ein Ticket dafür hatten, war ungefähr zum Start dieses Matches auf dem Platz. Was wäre los gewesen? Wäre dieses Match auf den Court 3, der nicht viel kleiner ist als Court 2, verlegt worden? Die Zuschauer hätten 2 Stunden vorher schon dort gesessen und darauf gewartet, dass dieses Match losgeht. Irgendwann fingen die Leute an, die Resale-Tickets zu bekommen. Mhm. Also das ist ja so, dass du, wenn du deinen Platz verlässt bei Center Court, Court 1 und Court 2, kannst du die Tickets zurückgeben. Die werden dann nochmal für 5 Pfund verkauft. Es geht für einen guten Zweck weiter und du kannst dann spät am Nachmittag kannst du ins Stadion. Und da wurde das Stadion voll und da wurde die Stimmung dann auch besser. Und da wurde die Stimmung richtig gut. Und das ist mein Rant gewesen. Das Spiel hätte auf Court 3 gehört oder auf Court 12. Da hätte es Platzprobleme gegeben und da hätten viele Leute angestanden. Aber wir hätten von der ersten bis zur letzten Sekunde eine fantastische Stimmung gehabt.
Ja, das verstehe ich. Ich war überrascht, wie Jarry auch über die Emotionen mitgeht. Habe ich nicht. Also Fonseca wissen wir es mittlerweile.
Ja, da wissen wir es.
Also kann
ja
nach 5 Minuten explodieren. Ja, der hat sich da auch vielleicht ein bisschen anstecken lassen. Und ich hatte das Gefühl, mit Fortdauer der Partie, dass Jarry drauf schaut, einfach die Partie in die Länge zu ziehen.
Ja.
Dem Fonseca seine Ungeduld immer mehr auszuspielen. Es hat mich auf mich so gewirkt, dass bei Jarry, dass der sich denkt, ich kann das von mir aus noch 5 Stunden lang weitermachen, ich mache mein Ding in Ruhe und Fonseca, ja, so ein bisschen hiebeliger, ja. Und Fonseca würde extrem gern rutschen können auf Rasen, kann er aber nicht. Das ist sein großes Problem, ja. Also ich habe auch die Partie gegen Brooksby schon gesehen von ihm. Auch da hat er es schon probiert und immer wieder sich dann wie am Sandplatz den Schuh ausklopfen wollen. Vielleicht, ja, jetzt ist es leicht zu sagen, jetzt hat er die Partie verloren und ich kann sagen, das ist die Unerfahrenheit, die da eine Rolle gespielt hat. Aber ja, und es war natürlich ein sehr schönes Bild auch von Jarry nach dem nach dem verwandelten Matchball geht er zu seiner Frau und zu seinem Kind, umarmt die. Da waren auch Tränen dabei. Hab dann erst jetzt mitbekommen, dass er ja im Gleichgewichtssinn dürfte er Probleme haben. Ja, also die Geschichte war mir gar nicht so bewusst, aber ja, schöne Emotionen haben wir da noch gesehen.
Aber die Geschichte ist, dass er es extrem stabil ausserviert hat am Ende und dass er Fonseca nicht mehr hat in seine Aufschlagspiele reinkommen lassen. Und das fand ich extrem bemerkenswert und beeindruckend von Nicolas Jarry, der jetzt auf Cameron Norrie treffen wird. Und die beiden werden sich auch denken, warum soll ich hier nicht ins Viertelfinale kommen? Taylor Fritz hat heute zum ersten Mal weniger als 5 Sätze gearbeitet, hat aber jetzt die drittmeisten Spiele für einen Spieler abgegeben, der in der 4. Runde steht. 70 okay. Spiele, meine ich, hat er jetzt abgegeben. Und steht nach einem 4-Satz-Sieg über Alejandro Davidovic Fokina im Achtelfinale. Auch den 3. Satz hat er wieder ein bisschen vergeigt. Den hatte dann Davidovic Fokina im Tiebreak mit 7-5 gewonnen. Aber im 4. Satz ging es dann 6-1 an Taylor Fritz. Er trifft auf Jordan Thompson. Und der hat gegen Luciano Daderi gewonnen mit 6-4, 6-4, 3-6 und 6-3. Und hat das am Ende sehr sicher gemacht. Jordan Thompson ist ein Spieler, der sich auf Gras sehr wohl fühlt. Und der hier, das zeigt, dass er auch im Einzel immer noch ein ernstzunehmender Spieler sein kann. Er bringt nicht mehr die Ergebnisse unbedingt immer. Er ist auf dem Hartplatz sehr gut, aber auf dem Rasen, glaube ich, ist das noch ein kleines bisschen natürlicher bei ihm. Und das war eine gute Leistung heute von ihm. Also, Hut ab.
Bei Fokina wollte ich noch sagen, es gibt zu Recht auf Twitter diesen Account Did Foki Fall.
Did Foki Fall, genau.
Weil ich kann dir sagen, ja.
Ja.
Und zwar 47 Mal gefüllt. Also dieser Account ist Weltklasse und dieser Account hat in der Rasensaison, Hochsaison, würde ich meinen. Herrlich. Was der immer aufführt, wenn der mal, was wäre da möglich, wenn der mal irgendwie auf Percentage-Tennis gehen würde oder ja, einfach den klugen oder richtigen Ball spielen würde, würde ich gern sehen.
Ja, wir haben schon in der Vorschau, glaube ich, darüber gesprochen. Alejandro Davidovic Fokina hatte doch letztes Jahr im Match-Tiebreak bei 8-8 gegen, ich glaube, Andrei Rublev, hatte er zum ersten Mal einen Aufschlag von unten.
Ja, genau.
Und dann hat er das Match verloren. Da haben wir damals 10 Minuten drüber diskutiert, wie man darauf kommen kann, das zu machen.
Herrlich. Ja, aber man muss sagen, es passiert immer was. Also wenn er spielt,
ja, klar.
Ich bleibe eher hängen noch, im Insert steht. Es ist schon so.
Ja, ja, ja.
Fritz hat sich, finde ich, mal kurz auch ein bisschen anstecken lassen, beziehungsweise war der auch in den ersten zwei Runden schon ein bisschen übermotiviert, auch teilweise der Taylor Fritz.
Ja.
Hat aber auch glaubt, der kann da die Hechtrolle auspacken und Taylor Fritz, sobald der am Boden berührt, kommt man vor, Medical Timeout, ich muss mal kurz pausieren. Hat dann wirklich ein Schürfen.
Aber da hat wieder. Er wirklich ein Schürfen.
Ja, voll.
Also jetzt.
Aber, also auch noch nicht so firm mit Risk-Reward, also mit, ja, wie viel Risiko kann ich gehen, dass sich's auszahlt. Aber es war unterhaltsam zum Zuschauen, ja, muss ich schon sagen.
Taylor Fritz gegen John Thompson ist ein Achtelfinale. Das vierte Achtelfinale bestreiten Karen Khachanov und Kamil Majchak. Kamil Majchak, das Match habe ich kommentiert, gegen Arthur Rinderknecht. 6-3, 7-6, 7-6. Und das war eine starke Leistung von Polen. Ich habe mit Christopher Kahrs, seinem Coach, noch Kontakt gehabt. Und er hatte mir noch mit auf den Weg gegeben, was die Taktik ist. Und sie haben gesagt, sie müssen auf diesen Aufschlag aufpassen von Rinderknecht, der ganz klar sein stärkster Schlag ist. Aber wenn er in die Bewegung muss, dann hat er Schwächen, dann ist er angreifbar. Und das hat er heute meisterhaft umgesetzt. Das war eine wirklich fantastische Leistung von der ersten bis zur letzten Sekunde. Rinderknecht war geschwächt durch seine beiden 5-Satz-Matches, die er vorher hatte. Er ist der einzige Spieler gewesen, der an allen 4 Tagen gespielt hat in dieser Woche im Einzel, weil sowohl sein Match gegen Christian Garin als auch das gegen Alexander Zverev am Abend abgebrochen wurde. Aber er hat sich gewehrt und er war im 3. Satz ganz kurz davor, dann vielleicht das Match noch zu verlängern. Ich weiß nicht, wie die Kraft da noch gereicht hätte, aber ich glaube, dass Kamil Majchak das Denken angefangen hätte. Das hat er in diesem Fall nicht gemacht und er steht absolut verdient im Achtelfinale. Das war wirklich eine richtig gute Leistung von ihm. Und er trifft jetzt auch Karen Khachanov, der eigentlich nicht in dieser 4. Runde stehen dürfte. 2-5 hat er zurückgelegen gegen Nuno Borges. Bei 3-5-3 schlägt Borges auf das Match auf und danach kommt Karen Khachanov zurück und im Tiebreak des 5. Satzes im Match-Tiebreak gewinnt er mit 10-8, nachdem er 8-3 geführt hat. Dann auf 9-8 kommt Borges noch ran und dann verwandelt er in den letzten Punkt, den letzten Matchball. Und es steht im Achtelfinale Karen Khachanov, auch so ein Muster an Solidität.
Ja, da ist viel zusammengekommen, am Ende dann auch nicht mehr, beide nicht mehr ganz so spritzig, aber ja. Wer will sie ihnen verdenken nach dieser Zeit. Was ich noch dazu sagen kann, Sebastian Ofner hat Nuno Borges heute eingeschlagen am Trainingscourt, ja. Damit ich jetzt den Namen des österreichischen Vertreters im Einzel auch noch hier unterbringe. Habe ich gut gemacht, oder?
Ja, das
ist mir exzellent gelungen.
Tatsächlich gut gemacht, ja. Denn Sebastian Ofner spielt morgen. Weißt du schon, wo und wann?
Ja, Court 3, zweite Partie. Davor spielt, wenn mich nicht
alles täuscht, Kasatkina.
Ja.
Daria Kasatkina gegen Ludmila Samsonova und dann Dimitrov gegen Ofner auf dem Court Nummer 3. Ein Court, der mit Ground-Ticket verfügbar ist. Grigor Dimitrov ist einer der beliebtesten Spieler auf der Tour. Der Court wird voll sein und es wird eine gute Stimmung da sein. Und der Ofi, der kommt ja mit guter Stimmung klar. Das haben wir letztes Jahr, hat er bei den French Open gegen Moutet gespielt oder Gaston? Er hat gegen den Franzosen auf dem Suzanne Longlen gespielt letztes Jahr.
Hat er.
Und da ist er auch mit gut klargekommen. Und das will ich jetzt unbedingt wissen, gegen wen er letztes Jahr gespielt hat. Ach, ich habe jetzt kein Internet mehr. Jedenfalls kommt Ofner mit heißer Stimmung klar und das kommt er dann hoffentlich auch morgen. Wir müssen gerade noch sagen, Arina Sabalenka hat Break zurückgelegen im zweiten Satz
und
am Ende 6-4 gewonnen.
Genau, zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, sie ist Break hinten, hat sie 4 Games in Folge gemacht und den zweiten Satz auch gewonnen.
Ja, also Arina Sabalenka trifft jetzt im Achtelfinale auf Elise Mertens und sie ist natürlich die klare Favoritin gegen ihre gute Freundin Elise Mertens, die zusammen 2 Grand Slams gewonnen haben oder ein Grand Slam Doppel, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben sie extrem gut, sondern gegen Corentin Moutet hat Sebastian Ofner letztes Jahr gespielt, genau, in 4 Sätzen verloren. Gucken wir noch den Rest des Programms für morgen an. Mhm. Auf dem Center Court werden morgen erst Jannik Sinner gegen Pedro Martinez spielen. Ich gehe davon aus, dass das Spiel nicht länger als 110 Minuten dauern wird. Dann aber für mich so ein bisschen das Highlight des morgigen Tages, Iga Świątek gegen Danielle Collins. Mhm. Dein Tipp?
Haben wir schon gestern gesprochen, gell? Świątek macht das.
Ja?
Ja. Ich glaube, es wird nicht. Ja, naja, schauen wir.
Und dann Miamir Kecmanovic gegen Novak Djokovic. Und dann auf dem Nummer 1 Court gibt es morgen 3 wirklich sehr, 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 sehr spannende Matches. Mira Andreeva gegen Hayley Baptiste. Baptiste, die extrem gut spielt. Und Mira Andreeva, die jetzt als Mitfavoritin gelten muss. Mhm. Barbora Krejcikova gegen Emma Navarro ist für mich eine absolute 50-50 Nummer. Und dann Ben Shelton gegen Marton Fucsovics. Fucsovics hat heute im Nachzügler-Match den 5. Satz gegen Gael Monfils gewonnen, wo ich dann denke, Gael, das hättest du niemals verlieren dürfen. Gestern Abend bei 5-4 aufs Match aufgeschlagen. Ich habe dir gestern Abend gesagt, Marton gewinnt das jetzt. Ja, auf mich hört ja wieder keiner.
Es gab noch ein zweites Nachholmatch.
Ach ja, genau. Das ist von Ben Shelton gegen Rinky Hijikata. Wie lange hat das gedauert? 70 Sekunden?
Ja, genau. Und das gab's schon einmal hier vor ein paar Jahren. Ja. Jürgen Meltzer gegen Joe Wilfried Tsonga sind auch zurückgekommen für ein einziges Game. Auch da war es so, dass Tsonga geführt hat mit Break und nur noch ein Aufschlagspiel brauchte. Damals aufgrund von Regen abgesagt worden, verschoben worden auf den nächsten Tag. Und ich habe viel zu viel Zeit heute verbracht, damit herauszufinden, wie viele Sekunden es damals waren, um dir dann zu sagen, ja, es war jetzt, der Shelton hat es schneller gemacht oder langsamer gemacht.
Ja, klar, der Shelton.
Und ich habe es nicht herausfinden können. Ich habe nirgendwo herausgefunden, wie viele Sekunden Tsonga und Meltzer damals gespielt haben.
Shelton hat eine lustige Geschichte erzählt. Er ist heute gefragt worden, warum ist das nicht mehr durchgeführt worden? Und er hat gesagt, der Schiedsrichter ist gekommen und hat gesagt, das Hawkeye oder das Electronic Line Call gilt nur noch für 5 Minuten oder geht nur noch 5 Minuten. Und dann hat er gestern Abend gesagt, naja, aber ich brauchte nur 60 Sekunden. Und dann heute hat er tatsächlich nur diese 70 Sekunden gebraucht, um dann in 4 Punkten das gegen Rinky Hijikata zu gewinnen.
Wobei heute der Turnierdirektor, gab's eine Medienrunde in der Früh und der hat erzählt, dass es nicht deswegen war. Also der hat das irgendwie verneint.
Ach so,
und versucht.
Schade.
Ja, aber
das ist ein schöner Schnurre.
Also, ja. Wer weiß, ob das so war oder nicht. Aber er hat es versucht zu dementieren. Ja. Ja. Was sagst du zum Electronic Line Calling hier? Also
passt für mich.
Passt für dich,
Ich weigere mich da auch, weitere Gedanken dazu zu haben.
Ja, ich habe nämlich schon einen Gedanken, auch jetzt der erste Satz Raducanu Sabalenka. Es gab 8 bis 10 Mal, wo das ganze Publikum nicht gewusst hat, ob der gerade out war oder nicht.
Dass es lauter sein kann, darüber können wir sprechen.
und du hast halt keinen Menschen, der dort steht und dann andeutet, dass der draußen war. Ja. Sie müssen sich unbedingt noch irgendwas überlegen, dass da sofort was kommt. Und nicht dann so und 2 Sekunden und dann kommt die Slow-Mo von dem Hawkeye und jetzt sehen wir es, dass er out war. Bitte hören wir damit auf. Hätte ich wirklich gerne. Irgendein Signal muss es geben in den Tennisstadien dieser Welt.
Dass es gibt ein Signal, aber es ist zu leise.
Ja, das Signal, genau, wenn die Lautstärke zu groß ist, es muss noch ein visuelles Signal finde ich auch geben.
Oh, vielleicht könntest du eine Lightshow noch so kommen. ja, einmal das Licht angeht, wenn es
genau, aus ist. Das ganze Stadion ist auf einmal rot, der war draußen. Ja,
genau,
weiß nicht.
Genau. Übrigens, die Hintergrundgeräusche, die ihr hört, sind die vor dem Pressezentrum. Wir sitzen hier zwischen Pressezentrum und dem Platz 14 und dem Center Court. Und wir haben gedacht, es ist so ein lauschiger Abend und die nächsten 3 Tage soll es kühler werden. Da haben wir uns gedacht, jetzt können wir mal vor der Tür hier podcasten. Und das haben wir jetzt gemacht. Lukas, vielen Dank. Vielleicht frage ich dich nochmal in den nächsten Tagen, ob du nochmal dabei sein darfst. Wie lange bleibst du jetzt noch?
Bis Dienstag bin ich da. Ja. Morgen geht's los mit Junioren, Juniorinnen.
Spielt Lidia Tagger morgen?
Ja, sie spielt morgen.
Wann spielt sie morgen?
Na, genau gleichzeitig mit dem Sebastian Ofen.
Das ist also, doch kaum zu fassen.
Wurscht wie, aber sie werden sicher gleichzeitig spielen, so wie ich diesen Sport kenne.
Ja. Und manchmal hasse. Das war's mit dem heutigen Podcast. Vielen Dank dir, Lukas, für die Mithilfe. Das war's mit dem heutigen Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Blue Sky, bei Instagram und Threads könnt ihr uns auch folgen. Allerdings wirkt das im Moment nicht. Ich habe immer noch keinen Zugriff. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich finanziell unterstützen, dann könnt ihr das auch tun. Per PayPal und per Steady. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.